Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
0800 2254 2254, das ist heute unsere Telefonnummer, unter der Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, Carmen Korn erreichen. Die Hamburger Autorin hat mit ihrer Jahrhunderttrilogie über das Schicksal von vier Frauen ein Millionenpublikum erreicht. Heute ist sie unser Gast bei uns im Studio. Guten Tag, willkommen, Frau Korn.
Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
0800 2254 2254, das ist die Rufnummer, unter der sich Frau Korn und ich und auf Ihre Fragen freuen. Die ganze Stunde über können Sie Fragen stellen, sich mit Carmen Korn unterhalten. Zuvor wollen aber auch wir von der Lesart uns von einer der bedeutendsten deutschen Schriftstellerinnen verabschieden, von Brigitte Kronauer. Einer schweren Krankheit ist sie erlegen im Alter von 78 Jahren. Der Schriftsteller Martin Mosebach wird uns gleich vom Rang dieser Künstlerin erzählen.
Literatur macht aus der Gesellschaft wieder Einzelwesen. Sie zeigt mit dem Finger auf den Leser. Sie ist höchstpersönlich in geheimnisvoller Weise jeweils auf ihn gemünzt. Literatur erleichtert unsere prinzipielle, wenn auch oft überdröhnte Einsamkeit. Ja, hebt sie gelegentlich auf, indem sie unser Einsamsein, unser uneingestandenes Außenseitertum beschreibt.
Das war Ihre und eine der bedeutendsten Stimmen der deutschen Literatur, Brigitte Kronauer. Gestern wurde bekannt, dass sie gestorben ist im Alter von 78 Jahren. Man hat ihr sämtliche bedeutenden literarischen Preise für ihr Werk zugedacht in Deutschland, den Büchnerpreis 2005 für 2 Jahren, noch den Thomas-Mann-Preis. Brigitte Kronauers Werk, kann man sagen, war funkelnde Eleganz in Romanen, Erzählungen, Essays, darunter auch kenntnisreichen Büchern über Malerei, zu der sie eine ganz besondere Leidenschaft pflegte. Und wir wollen diese Kunst von Brigitte Kronauer nun würdigen mit dem Schriftsteller Martin Mosebach. Er ist am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was hat Ihrer Meinung nach, Herr Mosebach, die Literatur von Brigitte Kronauer besonders ausgezeichnet?
Ja, Brigitte Kronauer steht in einer ganz großen, sehr spezifisch deutschen Tradition. Sie war wirklich eine Weiterführung des Werkes von Jean-Paul. Jean-Paul, der große romantische Romancier, der so unterschiedliche Nachfolger wie Eckhard Henscheid, mit dem sie ja auch eng verbunden war, und Arno Schmidt sonst noch gefunden hat. Ganz unterschiedliche Werke und sie, das Nobelste vielleicht darunter, das kunstvollst, subtilste Werk hervorgebracht hat.
Sie, Herr Mosebach, haben vor 2 Jahren die Laudatio auf Brigitte Kronauer gehalten, als sie den Thomas-Mann-Preis erhielt. Und da haben Sie sie als die Erbin des großen Jean-Paul bezeichnet.
Ja.
Brigitte Kronauer hatte auch als Persönlichkeit diesen herrlichen Humor. Es ist eine seltene Begabung, das auch in die Literatur umzusetzen.
Ja, es ist ein sehr zarter Humor. Es ist eben kein Humor der donnernden Pointen, kein Humor der großen Komik, sondern ein schwebender, ironischer, zarter Unterton, der eigentlich immer verbunden war mit einer großen Liebe zu den Verhältnissen, die sie schilderte, zu den Sprechern, zu den Figuren, die sie schilderte.
Brigitte Kronauer hat ja vergleichsweise spät zu veröffentlichen begonnen. Ihr Roman Frau Mühlenbeck im Gehäuse erschien 1980, da war sie schon 40 Jahre alt. Aber schon dieses Buch, da waren sich alle einig, zeigte eine Meisterin. Und von da an gab es in der Literaturkritik nur noch so die Variation der Vokabel großartig. Haben Sie das auch so empfunden, Herr Mosebach?
Sie war eigentlich sofort da und es war sofort klar, dass sie eine ganz bedeutende Autorin sein würde. Eigentlich mit dem ersten Werk und dann mit dem beritten Bogenschützen und der Frau in den Kissen, die hinterher kamen. Das waren sofort Werke, die den Rang einfach festlegten. Und den hat sie dann nicht mehr verlassen. Man könnte natürlich sagen, sie hat vielleicht nie ein besonders großes Publikum für sich gewonnen, denn die Lektüre ihrer Werke braucht Hingabe. Man kann diese Bücher nicht nebenbei lesen. Die liest man auch nicht, weil sie so spannend sind oder weil man die Auflösung gerne erfahren möchte. Da ist jede einzelne Seite eigentlich ein Genuss von höchster Delikatesse und will gründlich zur Kenntnis genommen werden.
Eine besondere Passion hat sie für die Kunst, die große Malerei, gehegt. Auch darüber hat Brigitte Kronauer viel und glänzend geschrieben. Was würden Sie sagen, Herr Mosebach, wie hat sich dieser Sinn für Bilder, für das Bildliche mit Ihrem literarischen Können verbunden?
Ja, sie war Augenmensch und war eine Frau, die die Welt durch die Augen aufgenommen hat. Und das drückt sich in dem, was sie beschreibt, in den Gesichtern, in den exakten Wahrnehmungen feinster psychologischer Regungen ebenso aus wie in grandiosen Naturbildern. Wenn sie dann richtig sozusagen dann auch mal mit breitem Pinsel malt, das... Die Natur wölbt sich über das kleine, kauzige Menschenwesen dann. Das hat auch so etwas Jean-Paulsches.
Jeder, der Brigitte Kronauer einmal getroffen, einmal gesprochen hat, auch ich hatte mehrfach das Vergnügen, hat hinterher eigentlich geschwärmt und war entzückt und sagte, das ist so eine tolle Frau. Hatten Sie auch diese Empfindung?
Es war eben diese einzigartige Gegenwart eines durchdringenden Verstandes, einer vollkommenen, sehr, sehr sorgfältigen Kontrolliertheit ihres Ausdrucks, ein ungeheures Bemühen, immer das genau richtige Wort zu finden und eine große Liebenswürdigkeit.
Zum Gedenken an Brigitte Kronauer. Dankeschön, Martin Mosebach, für dieses Gespräch.
Danke.
Hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur, die wir ab jetzt exklusiv einer der derzeit erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen widmen. Mit einer Romantrilogie über vier Frauen und deren Schicksal hat Carmen Korn Herz und Geist von Millionen Leserinnen und Lesern erobert. Heute ist sie bei uns aus Hamburg angereist, wo sie lebt. Guten Morgen noch einmal. Willkommen, Carmen Korn.
Guten Morgen, vielen Dank.
Um diese drei Romane wird es ausführlich gehen mit Ihnen, aber wir wollen natürlich die Chance nutzen, Carmen Korn richtig schön auszufragen über ihre Arbeit. Ihr Leben als Schriftstellerin. Und da kommen Sie ins Spiel, unsere Hörer und Hörerinnen. Rufen Sie an, sprechen Sie persönlich mit Carmen Korn, stellen Sie Ihre Fragen unter der Rufnummer kostenfrei für Sie 0800 2254 2254. Ab jetzt sind 6 Leitungen für Sie geschaltet. 0800 2254 2254. Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Töchter einer neuen Zeit, Frau Korn. Zeiten des Aufbruchs. Zeitenwende, das sind jene drei voluminösen Romane von Ihnen, mit denen Sie mittlerweile Millionen von Leserinnen und Lesern erreicht haben. Das erste Buch erschien 2016.
Ja.
Im vergangenen Jahr waren alle drei gleichzeitig auf den deutschen Bestsellerlisten. Die Taschenbuchausgaben tun ihr Übriges hinzu. Als Schriftstellerin wünscht man sich natürlich, träumt man von einem solchen Erfolg. Natürlich ist es vermessen, damit zu rechnen. Wie nehmen Sie denn diese Sensation der letzten Jahre war?
Also diese Art von Erfolg kann man sich nicht mal im Traume vorstellen. Ich habe ja schon viele Bücher geschrieben mit unterschiedlichem Erfolg, aber was mit den Frauen losging, was mit dieser Trilogie losging, das ist ein großes Glück, dass mich ja verhältnismäßig spät im Leben erreicht hat, sodass ich, glaube ich, schon ziemlich geerdet war. Aber trotzdem, ich staune immer. Ich staune immer noch.
Sie sind eine gestandene Autorin seit nunmehr 30 Jahren. Es gibt, wenn man es überschlägt, so gut 20 eigenständige Buchveröffentlichen, Dutzende Erzählungen, Essays in zig Anthologien. Sie haben auch Preise dafür bekommen. Ich muss aber gestehen, Frau Korn, dass ich Ihren Namen bis zur Trilogie auch nicht kannte.
Das geht vielen so.
Ne? Und wie ist das denn aber so, wenn man plötzlich so in aller Munde ist und in allen Buchhandlungen ganze Carmen-Korn-Stapel da liegen?
Ja, es hatte ein bisschen was Unwirkliches und Freunde und Familie hatten mir immer wieder irgendwie auf dem Bildschirm irgendwelche Fotos geladen, wo wieder ein Stapel in einer Buchhandlung war und wieder irgendetwas drauf hinwies und ich habe es genossen und genieße es, aber dieser Hauch von Unwirklichkeit, das hat es immer noch, also das... Ja, es ist einfach was losgegangen, das war nicht vorherzusehen.
Es ist aber schön, dass man sich nicht dran gewöhnt, ne?
Ja, doch, man ist eher ein bisschen bange.
Ne? Ja, Ihr Verlag wahrscheinlich, die sind begeistert. Henny, Käthe, Ida und Lina, das sind die Namen der vier Frauen, die wir in den Romanen durch fast das gesamte 20. Jahrhundert begleiten, von den Zeiten des Ersten Weltkriegs bis zur Jahrtausendwende. Wie ging denn dieses Mammutprojekt los, Carmen Korn? Wie sind Sie denn auf diese Heldinnen gekommen und auf diesen Bogen, auf diesen mächtigen?
Ich habe ja lange Zeit Kriminalromane geschrieben. Da bin ich ein bisschen reingeraten. Es war nicht unbedingt eine so bewusste Entscheidung. Aber im Frühling 2015 wusste ich, dass ich nicht für den Rest meines Lebens Leichen produzieren wollte und Plots entwerfen und die meistens blutig sein mussten. Und da bin ich in mein Archiv, in meinen Fundus gestiegen. Und ich habe da über Jahre hin einen mehr geistigen Fundus angelegt, gar nicht mal unbedingt auf Papier. Eines die eigene Familiengeschichte und der andere Fundus ist, dass ich seit nun 44 Jahren im selben Stadtteil, in derselben Straße auf der Uhlenhorst in Hamburg lebe und als sehr junge Frau dort hingekommen bin, zu einem Zeitpunkt, wo genau diese Jahrgänge noch dort lebten, die ich im Buch habe, die 1898, 1902 geboren worden sind. Und die hatten große Freude daran, der jungen Nachbarin, die neugierig war, zu erzählen, wie es auf der Uhlenhorst über die Jahrzehnte gewesen ist. Und das habe ich mir alles sehr gut gemerkt. Und als ich dachte, nun, jetzt muss was Neues kommen, da habe ich mir das alles nochmal Revue passieren lassen.
Aber war das denn von Anfang an der Plan, alle vier und ihre Familien und ihre Milieus so weit gespannt biografisch zu entwickeln, also das ganze Jahrhundert?
Also ich hatte erst zwei Bücher geplant und Rowohlt hat mich dann davon überzeugt, dass ich noch ein drittes schreiben sollte. Ich wollte eigentlich mit dem Mauerfall enden, was ganz praktische Gründe hatte. Dann hätte ich ein paar meiner Figuren von den Jahrgängen her noch retten können. Jetzt war ja ein großes Sterben im letzten Band. Klar, wenn man eine Lieblingsfigur hat, die 1892 geboren ist, kann man die nicht in die Silvesternacht 99 mitnehmen. Und ich habe 30 Seiten geschrieben. Da waren Henny, Käthe, Lina und Ida da. Da waren ein paar Männerfiguren schon da. Und es war Else da, die Mutter von Henny, wichtige Figur. Und das habe ich dann an Rowohlt geschickt. Man schickt vielerlei Manuskripte an Buchverlage, aber die haben sofort reagiert. 3 Tage später saß ich mit der Lektorin im Literaturhaus am Schwanenweg und dann ging alles seinen wunderbaren Gang.
Die hatten schon die Nase. Was diese Romane so lebendig macht, ist das jeweilige Kolorit der Zeit, in der sie spielen. Und es ist immer ein Füllhorn authentischer Details aus dem Alltagsleben der verschiedenen Epochen, das sie da ausschütten. Sie haben schon gesagt, sie haben mit Zeitzeuginnen gesprochen, also um sich das konkret zu erarbeiten, also die 20, aber es ist ja trotzdem irgendwie so nicht so einfach so rauszukriegen, was in den 20er Jahren gekocht, was eingekauft, was wie gekocht wurde und was es gekostet hat und was die Leute anhatten, worüber sie gesprochen haben. Wie haben sie sich das sozusagen drauf geschafft?
Ja, die kleinen Details waren diejenigen, die am rechercheaufwendigsten waren. Die große Geschichte ist ja überall festgehalten. Ich wusste es von den Erzählungen meiner zu dem Zeitpunkt längst nicht mehr lebenden Großeltern und Großtanten. Ich habe viele Biografien gelesen. Ich habe zum Beispiel sowas getan wie Warenkataloge angeschaut oder alte Zeitschriften, um zum Beispiel zu erfahren, was man kochte, was man anzog. Und so hat sich dieses Puzzle ergeben und ja, ich glaube, es ist authentisch. Also es ist irgendwie gelungen, aus diesem Ganzen heraus dann die Zeit so deutlich darzustellen, dass sie wirklich gut rüberkommt. Nun habe ich jetzt bei den Lesern keinen mehr, die sagten, ach ja, so waren die 20er Jahre. Aber sie wissen es aus der Erinnerung von den Erzählungen.
Sie selbst sind in den 50er Jahren aufgewachsen, da spielen die Zeiten des Aufbruchs, der zweite Roman, da vermutlich konnten Sie auch noch erste eigene Erinnerungen
spät einsetzen. 57 setzen meine Erinnerungen ein, aber ich bin natürlich auch dann noch nahe dran durch die Erzählungen meiner Eltern und diese ganzen Familiengeschichten und das ließ sich natürlich auch leichter recherchieren, weil da auch die Alltagsdinge viel besser dokumentiert sind schon. Durch Fernsehen, durch Film, durch vielerlei Zeitschriften. Oder wenn es nur ist, die kluge Hausfrau, die Firmenzeitschrift, Kundenzeitschrift der Firma Edeka, ein Quell.
Ich wollte gerade sagen, das ist mir sofort aufgefallen, die kluge Hausfrau, ein kostenloses Plättchen. Ne? Wir sind lange in der Zeit vor den Supermärkten. Ich habe mich noch erinnert, in meiner Kindheit gab es die Bäckerblume, die jede Woche kostenlos beim Bäcker auslag. Die musste ich immer meiner Mutter mitbringen, wenn ich Brot holen geschickt wurde. habe ich mir gedacht, sind solche Zeitschriften wirklich archiviert?
Die sind archiviert, die lassen sich auch wirklich in Antiquariaten kaufen, anschaffen. Und da habe ich einen ganzen Stapel von zu Hause liegen. Und das sind wirklich gute Dokumente. Ja? Oder auch die Zeitungen jener Zeit. Oder ich habe ganz viele Filmdokumente angeschaut, auch was die zum Beispiel die Briten gedreht haben, als sie nach Hamburg kamen. Nach der Eroberung Hamburgs und der Befreiung. Und das ist auch gerade dieses optische Material war wichtig. Da konnte man sehen, wie bewegten sich die Frauen, wie zogen sie sich an. Und sie bewegten sich natürlich genauso, wie wir es auch tun. Und es war so viel Ähnlichkeit mit dem, wie wir sind, dass es wirklich erstaunlich ist. Ja. Und es gibt in Hamburg ein wunderbares Bildarchiv, Hamburger Bildarchiv, das ist von 1865 bis in die 60er Jahre hinein, die auch Straßen dokumentiert haben. Ich habe richtig Spaziergänge durch alte Straßen, durch zerstörte Straßen, durch wiederaufgebaute Straßen gemacht. Und das hat mir sehr geholfen.
Gammkorn, danke soweit. Die ganze Stunde noch bis 11 sind Sie bei uns und unsere Hörerinnen und Hörer können anrufen und Ihre Fragen an Carmen Korn an Sie richten. 0800 2254, das ist die Nummer kostenfrei für Sie. 0800 2254. Trauen Sie sich, 6 Leitungen sind geschaltet. 0800 2254 2254, hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Heute exklusiv mit der Schriftstellerin Carmen Korn. Ihre Jahrhundert-Trilogie ist einer der größten Bucherfolge der letzten Jahre. Und wenn Sie, unsere Hörerinnen, unsere Hörer, Fragen an Carmen Korn haben, vielleicht diese Bücher auch gelesen haben und ja, etwas wissen wollen von Carmen Korn, dann greifen Sie zum Telefon. Rufen Sie an 0800 2254 2254. Kostenlos ist dieser Anruf für Sie. 0800 2254 2254. Exklusiv fragen Sie Carmen Korn. Vorhin habe ich es kurz gestreift. Frau Korn, Sie selbst gesagt noch, längst war ich eine Autorin, bevor dieser große Erfolg kam, bis zum Bestsellerruhm. Erzählen Sie, wie das früher so war. In Düsseldorf sind Sie aufgewachsen, 1950er Jahren. Was waren Sie denn so für ein Kind, immer schon eins, das gern gelesen hat?
Ja, ich bin in Köln aufgewachsen, aber ich bin in Düsseldorf geboren, das ist richtig. Ich habe schon von Anfang an die Wörter geliebt und ganz viel gelesen als Kind. Habe auch meine Eltern schon im Grundschulalter damit beglückt, zu Weihnachten Hefte beschrieben zu haben und illustriert zu haben mit Geschichten. Und ich wusste, dass ich immer so etwas machen wollte, aber ich fand es vernünftig, erstmal Journalistin zu werden. Und so bin ich 1980 auf die Journalistenschule in Hamburg gegangen, die heute Henri-Nannen-Schule heißt. Mein Lehrer war Wolf Schneider. Ich betone das, weil er enorm wichtig für
berühmter
mich war.
Berühmter Mann.
Und ein Mann, der die Wörter auch enorm liebt und die gute Sprache. Und dann hatte ich das Glück, das war damals alles noch anders als heute, dass ich nach der Journalistenschule und dem Praktikum dort sofort eine Redakteurstelle beim Stern bekam.
Eine große Adresse gleich, ne? Was haben Sie da gemacht?
Ich war erst in einem Ressort, das Personalien hieß, die kleine Form, die ich ja, wie Sie sehen, an den Büchern doch inzwischen verlassen habe. Und dann war ich im Unterhaltungsressort bei Michael Jürgs, der wichtiger Mensch für mich gewesen ist, ein unglaublich leidenschaftlicher Journalist.
In Memoriam war ein toller Schriftsteller auch, ne?
Ja, sehr, sehr tolle Bücher geschrieben. Ja. Und da war ich bis zum Jahr 89.
Und dann haben Sie sich dann doch für das Dasein einer freien Schriftstellerin entschieden. Ist schon ein Schritt? Wie kam es dazu?
Das kann man wohl sagen, ja. Also ich habe so das erste Buch, Thea und Nett, habe ich angefangen zu schreiben. Da war ich noch Redakteurin beim Stern. Da habe ich 3 Jahre dran geschrieben, obwohl es ein schmales Buch ist, weil ich es immer nur in Ferien getan habe oder am Abend. Und dann war das eigentlich ein ganz guter Erfolg, wurde auch gleich verfilmt mit Corinna Harfuch in der Titelrolle. Und ich dachte erstmal, es geht so weiter und war natürlich auch sehr inspiriert und hatte auch gerade ein Kind bekommen und fand es nicht so toll, jeden Tag da morgens um 9 wegzugehen, oft verreist zu sein für kleine Städtereisen nach London oder so und abends erzählt zu bekommen, was das Kind gerade gemacht hat. Und dann fand ich es wunderbar zu riskieren, keine Präsenzpflicht mehr zu haben. Und dann bin ich vom Stern weggegangen, was vielleicht leichtsinnig gewesen ist. Aber es war wohl der Weg, den ich nehmen musste.
Sie haben vorhin gesagt, bis zur Trilogie waren Sie auch als Krimi-Autorin arriviert, etabliert, aber hatten irgendwann mal keine Lust mehr. Ich meine trotzdem, ich bewundere Krimi-Autoren toll, weil ich kann mir nie was ausdenken. Ich weiß nie, wie es ausgeht. Also ich kriege auch, bei wenn ich Krimis gucke, muss mir immer meine Frau helfen und sagen, jetzt guck mal, der war es doch. Und ich hab wieder was nicht mitgekriegt. Also ja. Da muss man ja schon eine Ader dafür haben, oder?
Ja, und ich weiß nicht, ob ich diese Ader habe. Ich glaube, dass ich ganz spannende Krimis geschrieben habe mit 5 Krimis, die damals unter Vera Lichte-Krimis liefen. Aber ich habe immer schon eine Neigung gehabt, vor allen Dingen die Menschen um den Küchentisch zu versammeln und eine Hühnersuppe auf dem Herd stehen zu haben. Und als ich damals 2015, sage ich schon damals, als ich 2015 dann diese Idee hatte mit dem Familienroman und mit einer Kollegin darüber sprach, der eine berühmte Kollegin, mit der ich befreundet bin, nämlich Ingrid Noll, und sie hörte, dass ich jetzt einen Familienroman schreibe, da sagt sie, wieso, du hast doch nie was anderes geschrieben.
Ich meine, es gibt eine Krimiserie von Ihnen, eine richtige Serie mit der Heldin Vera Lichte.
Ja.
Die ist eine Komponistentochter, gesangsbegabt. Sie sind, glaube ich, auch in einer
Ich bin eine Komponistentochter und ich halte mich für gesangsbegabt.
Aufgewachsen,
ja.
Ne?
Ja.
Die ist schon mit Ihnen verwandt.
Ja, das kann man sagen.
So, ich glaube, jetzt haben wir eine erste Hörerin. Kann das sein? Gucken wir mal. Wir sind jetzt verbunden mit Renate Seitz aus München. Hallo, grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Guten. Ich wollte die Frau Korn fragen, ob ein Autor irgendeinen Einfluss drauf hat, dass sein Buch auch ein Audiobuch wird. Es ist nämlich so, ich war, seit ich 4 bin, leidenschaftliche Leserin, habe jetzt so schlechte Augen, dass ich auf Hörbücher angewiesen bin und habe festgestellt, dass meistens nur Seichtes in Hörbuchform veröffentlicht wird, so was der Bayer den schleichenden Leberkäse auf der Friedhofsmauer nennt. Und die richtig gute Bücher, da muss man suchen, muss man wirklich suchen. Und es wäre so schön, wirklich jedes gute Buch auch ein Hörbuch würde. Das wäre toll. Es gibt mehr Leute, die nicht gut sind.
Ja, Frau Seitz, das sollte man den Verlagen wirklich sagen. Es wird längst nicht jedes Buch als Hörbuch
rausgegeben.
Ne? Aber bei mir war das irgendwie dann doch schnell klar bei Rowohlt und zu meiner großen Überraschung durfte ich es sogar selber einlesen, was normalerweise nicht der Fall ist, weil dann sucht man schon, sagen wir mal, eine prominente Fernsehnase, die das macht und ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe begrenztes Mitspracherecht, was die Kürzung angeht und das ist zum Beispiel auch bei meinen Büchern die Krux, weil es doch um 30% gekürzt ist und das ist eine Menge. Und da habe ich
nicht gut.
Da habe ich ziemlich gemeckert und versucht auch Dinge zurückzuholen und alles. Das hat auch in gewissem Maße geklappt, aber es war für mich immer ein ziemlicher Schock, wenn ich sah, was alles draußen war. Und das bekommen natürlich die Hörer nicht mit, die diese Hörbücher hören und die Bücher nicht gelesen haben. Und ich hoffe, dass die auch in sich immer alle stimmig sind und keiner was vermisst. Aber als ich sagte, Leute, nicht 30% weniger, sagten sie, tut uns leid, es ist so.
Tja, das ist traurig.
Ja.
Einen Augenblick.
Frau Seitz.
Hat jemand hier zur Tür herein?
Frau Seitz, vielen Dank für Ihren Anruf.
Die
ne?
Antwort, die ist ja schon ausreichend.
Und gucken Sie mal in der Buchhandlung. Also die Hörbücher von Carmen Korn, die gibt es auf jeden Fall und die können Sie ganz
man
schnell.
Man muss alles bestellen. Ja. Es ist wenig Auswahl. Ich
glaube, dass zum Beispiel die Bücher von Dörte Hansen, die ja nun wesentlich kürzer sind als meine, dass die alle komplett so als Hörbuch vorliegen. Und zwar von Hannelore Hoger.
Ja.
Das ist ganz
wunderbar,
toll.
Ja.
Dankeschön, Frau Seitz. Alles Gute Ihnen. Ne? Tschüss nach München. Heute exklusiv mit der Schriftstellerin Carmen Korn. Und aus Tübingen ruft jetzt Melina an. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Wir grüßen Sie. Haben Sie eine Frage an Carmen Korn? Bitte schön.
Ja, genau. Und zwar, ich habe eine Frage bezüglich, wie man heutzutage eigentlich Schriftstellerin oder Journalistin wird. Weil ja Journalisten so in dem Sinne gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr so viele. So. Und das ist eigentlich so die Hauptfrage, ja.
Ja, also Journalistinnen und Journalisten gibt es schon noch viele, aber es hat sich doch sehr verändert, das Berufsbild. Also vieles geht auf digital und der Online-Journalismus ist wesentlich größer heute als der Print-Journalismus. Aber es gibt einige sehr gute Journalistenschulen in diesem Land, also wie gesagt die Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Die älteste ist die Deutsche Journalistenschule in München. Es gibt auch hier in Berlin eine Schule und die unterrichten natürlich halt in einem großen Maße digital, auf digitalen Journalismus inzwischen. Und ja, wie wird man Schriftsteller? Ich glaube, man muss einfach anfangen zu schreiben. Das ist die beste Voraussetzung. Und wenn man nicht gleich einen Verlag findet, zu versuchen, Lesungen zu bekommen. Es gibt eigentlich in allen Städten, nicht nur in den großen, Menschen, die wunderbare Lesungen veranstalten, auch mit Autoren, die noch nicht veröffentlicht haben. Und das ist sicher ein Weg dorthin, aber einfach schreiben, schreiben, schreiben.
Okay.
Dankeschön.
Gut, vielen Dank.
Ja. Dankeschön. Und 0800 2254 2254, das ist unsere kostenfreie Rufnummer für Sie. Befragen Sie Carmen Korn. Aber jetzt wollen wir Carmen Korn mal was ganz anderes fragen. Jeden Tag rezensieren wir ja Bücher hier in der Lesart und heute mit unserem Gast Carmen Korn. Wir haben Sie gebeten, heute mal die Kritikerin zu sein. Und sie hat sich ein Buch eines britischen Autors ausgesucht und dann den sie sonst ans Herz legen will, von Brian Sewell. Er war einer der bekanntesten und gleichzeitig umstrittensten Kunstkritiker. 2015 ist er gestorben, im Alter von 84 Jahren. Es gibt von ihm nicht viel auf Deutsch zu lesen. Sie, Frau Korn, haben aber jetzt Pavlova erspäht, oder? Untertitel: Wie man eine Eselin um die halbe Welt schmuggelt, so der ganze lustige Titel. Was ist das denn für ein Buch?
Es ist ein enorm liebenswertes Buch. Ich gebe mal ein bisschen was bekannt über den Inhalt. Da ist Mr. B., ein 50-jähriger Engländer, ein Kenner der Antike, der mit einem Londoner Filmteam in Pakistan unterwegs ist. Mr. B. hatte sich seine Rolle in diesem Film so vorgestellt, dass er auf den Spuren Alexander des Großen wandelt. Aber der Regisseur dreht eher ein lautes, buntes Touristenfilmchen. Und so ist man sich schon sehr gegenseitig auf den Geist gegangen, als man auf einer vielspurigen Straße irgendwo in Pakistan Schritttempo fährt und Herr Mr. B. ein Eselfohlen am Straßenrand stehen sieht, das schwer beladen ist, unter seiner Last zusammenzubrechen droht, und er springt aus dem Auto und entscheidet in Sekunden, dass er sich dieses Esels annehmen wird. Er will ihn mit nach Hause nehmen, das ist der nächste Gedanke, aber nun ist zu Hause in London und ziemlich weit weg. Und da Mr. B. klar wird, dass es keine Option für den Esel ist, am nächsten Tag mit ins Flugzeug zu steigen, entscheidet er sich für den langen Landweg.
Und was erleben die beiden da? Das kann man sich ja drollig vorstellen.
Ja, also die erste Begegnung noch vor Ort ist eine glückliche. Das ist Faruk, ein Apotheker, der sehr alt ist und auch noch unter dem britischen Empire gelebt hat und als Pakistan und Indien noch ein Land waren und darum auch gut Englisch spricht. Und er weiß viel von Eseln und kann Mr. B. wertvolle Ratschläge geben für diese erste Etappe der Reise. Und Mr. B. hält die zweite Begegnung auch für eine glückliche. Da ist er grenzenlos naiv. Er wird nämlich auf einen klapprigen Lieferwagen zusammen mit seiner Eselin gebettet. Das sind viele, viele Heroinsäckchen, auf denen sie zu liegen kommen. Und dieser Transporteur hat schon im Kopf, wenn es an der Grenze zu Persien, Mr. B. steht darauf, Iran Persien zu nennen, zu Zwischenfällen kommt, würde er Mr. B. ans Messer liefern.
Wie schreibt Brian Sewell denn diese Sachen? Wie muss man sich das vorstellen? Vornehm britisch vielleicht?
Ah, weniger vornehm britisch, mehr exzentrisch britisch. Und was eigentlich vor allen Dingen die Briten gut können, dieser großen Portion Ironie und auch einem Wissenshintergrund. Und er hat mich erinnert an Alan Bennett und die souveräne Leserin oder all diese Kurzgeschichten, die Bennett geschrieben hat, die ja alle Tragikomödien hinter Ligusterhecken und unter Canapés sind. Und vielleicht ist Alan Bennett stilistisch etwas virtuoser, aber sie haben beide den gleichen neugierigen Blick auf die Macken der Mitmenschen.
Und was, Carmen Korn, finden Sie jetzt so außergewöhnlich berührend oder toll dran, dass Sie es anscheinend ja, dass Sie es uns so ans Herz legen wollen?
Ja, meine Freunde, die mir das zum Geburtstag geschenkt haben, die es zum Thema erspäht, schrieben da ins Buch hinein, das sei ein Buch für die Seele. Gut, das ist, die Seele kann vieles sein, aber es ist ein Buch, das einem gut tut. Es ist viel Lebenskunst darin, es ist viel Humor darin und vor allen Dingen, was mich sehr mitgerissen hat, ist diese Fähigkeit der Sewellschen Figuren, alle Probleme unkonventionell, wenn nicht sogar sehr schräg zu lösen.
Danke, Carmen Korn, für diese Empfehlung von Pavlova oder wie man eine Eselin um die halbe Welt schmuggelt, der Band von Brian Sewell. Im Inselverlag gibt es die deutsche Ausgabe, übersetzt von Claudia Feldmann. 172 Seiten kosten 14 Euro. Dazu gibt es heute mal ausnahmsweise keinen Text auf unserer Online-Seite. Wozu auch, wenn Sie bequem die Stimme von Carmen Korn hören können. In aller Ruhe noch einmal. Das ist unsere Reihe hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur. Wir fragen unsere literarischen Gäste nach den Büchern, den Autoren, die ihr Leben geprägt haben. Gerade hat Carmen Korn uns ein Buch empfohlen, rezensiert. Und heute natürlich, ja, Wolf, fragen wir Sie, ob es denn so etwas gibt wie ein Buch Ihres Lebens, Carmen Korn.
Sagen wir mal Bücher meines Lebens, natürlich in den verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich. Wichtig war für mich ein Buch von Simenon. Nun bin ich sowieso ein großer Georges Simenon-Fan, was die Non-Maigres angeht.
Also die Nicht-Maigret-Romane.
Ja, die eben nicht unbedingt Kriminalromane sind, sofern das wirkliche Leben nicht auch immer ein bisschen was von einem Kriminalroman hat. Und er hat da sehr viele Milieustudien gemacht, hat Kammerspiele über Paare, über Familien geschrieben, die ich sehr lehrreich und berührend fand. Und ein Buch, Antoine et Julie, das die Tragik eines Paares, das sich eigentlich sehr liebt, aber sich zerstört, las ich gerade, als ich da mit dem Gedanken ging, neben dem redaktionellen Alltag im Stern doch mal zu versuchen, einen längeren Text zu schreiben. Und daraufhin schrieb ich mein erstes Buch mit Thea und Ned. Ich habe also auch zwei Menschen, einen Mann, eine Frau im Titel, aber ansonsten hat das Buch, außer dass es auch ein Kammerspiel ist, nicht unbedingt was mit Simenon zu tun.
Wie wichtig ist Literatur für Ihre schriftstellerische Arbeit? Auch in der Jahrhunderttrilogie ist oft von Büchern die Rede und es gibt auch eine Buchhandlung, Mommes Buchhandlung, die doch oft eine größere Rolle spielt.
Buchhandlung Landmann, genau, am Gänsemarkt. Manche Menschen fragen mich, wo ist die eigentlich? Ich habe die nicht gefunden, aber es ist einer der wenigen fiktiven Orte in den Büchern. Enorm wichtig. Wenn ich zwischen zwei Büchern bin, dann fresse ich andere Menschenbücher und bedeutet mir enorm viel, das alles zu lesen. Jetzt komme ich bald wieder während des Schreibens am nächsten Buch in die Phase, wo ich nur noch recherchemäßig Bücher lese. Aber es ist enorm wichtig für mich.
Das ist natürlich jetzt die spannende Frage. Was jetzt, Frau Korn? Wir sind weiterhin in bester Gegenwart von Carmen Korn, der Bestseller-Autorin aus Hamburg. Seit 3 Jahren sind Sie jetzt die Frau der Jahrhundert-Trilogie. In ganz Deutschland sind Sie schon unterwegs gewesen, haben aus den Romanen gelesen. Wir haben uns im Frühjahr auf der Lit Cologne persönlich kennengelernt in Köln, an einem Abend bei einer Lesung, zu der wirklich sage und schreibe 1000 Menschen geströmt sind. Das ist ja auch wahrscheinlich eine außergewöhnliche Erfahrung für Sie, Land auf
Land. Total, wobei man nun sagen muss, dass ich auch mit Annette Hess da war und nicht ganz alleine vor dem Publikum saß, aber ich erlebe es auch unterwegs im ganzen Land und es ist begeisternd. Also diese Menschen, was sie mir erzählen, was sie mir sagen, was da an Empathie entgegenkommt, ist sehr, sehr schön.
Das heißt, Sie kommen auch in Kontakt mit den Leuten. Ja. Also selbst in diesen großen Hallen. Aber später haben Sie, glaube ich, eine Dreiviertelstunde in Köln signiert. Und dann sprechen die Leute mit Ihnen.
Ja, ja, dann erzählen sie auch Lebensgeschichten und auch, was ich an Post bekomme, die ich immer beantworte. Was mir da aus den Leben der Eltern, Großeltern, den eigenen Leben erzählt wird, das ist schon sehr berührend.
Ich meine, vor einigen Monaten war hier in der Lesart T.C. Boyle zu Gast, der amerikanische Weltstar, der auch so die großen Hallen füllt und das genießt wie so ein Rockstar. fühlen Sie sich auch manchmal so oder sind Sie ja vom anderen naturell?
Nee, also ich habe schon irgendwie einen Hang zur Bühne. Ich hatte auch mal den Berufswunsch Sängerin, aber es macht mich erstmal ein bisschen verlegen.
Solcher Zuspruch, Carmen Korn, erzeugt natürlich die größten Erwartungen. Man fragt sich, was werden wir denn demnächst oder in Zukunft von Carmen Korn lesen?
Ich bin dabei, ein neues Buch zu schreiben, was nun nichts mehr direkt mit der Trilogie zu tun hat. Aber ich werde das Genre nicht verlassen. Ich glaube, ich habe mein Genre nun gefunden, das der letzten 50 Jahre des 20. Jahrhunderts, der Familien- und Freundesgeschichten, wo auch ganz viel Zeitgeschichte hineinspielt. Und ich habe jetzt die Chance, etwas tiefer in das 50er-Jahre-Jahrzehnt zu steigen, weil ich nur das behandle und ich habe mich gerade so richtig in diese Figuren hineingebracht, denn es war sehr schwer. Ich habe einen großen Abschiedsschmerz gehabt, was meine Figuren der Trilogie angeht.
Das heißt, Henny, Käthe, Hidalina-Fans, Sie müssen sich einstellen auf neue, tolle, starke Frauen?
Ich hoffe es doch sehr, absolut. Und ab und zu geht mal einer durchs Bild aus der Trilogie.
Dankeschön, Carmen Korn, für diesen Besuch,
danke Ihnen,
diese Stunde mit Ihnen. Es war toll, dass Sie bei uns waren. Eine gute Zeit wünschen wir mit allem Weiteren, was Sie anpacken.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.